Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wo seid ihr eigentlich alle gerade so? In diesem Sommer 2024 schmort ihr zu Hause rum oder seid ihr unterwegs? Liegt ihr vielleicht irgendwo schön am Strand unter Palmen und haltet den Bauch in die Sonne? Herrlich. Ich beneide euch, wenn das so ist. Und wer weiß, vielleicht ist auch der eine oder die andere von euch gerade auf Zypern. Das könnte sein. Um die 200.000 Menschen aus Deutschland reisen jedes Jahr auf diese wunderschöne Insel im Mittelmeer, um die es aber auch schon viel Streit gegeben hat. Streit zwischen der Türkei und Griechenland, immer mit der Frage, zu wem gehört diese Insel Zypern eigentlich? Und am 20. Juli 1974, also mitten im Sommer vor 50 Jahren, da brach auf Zypern ein Krieg aus. Über den reden wir in dieser Folge von Eine Stunde History und wir gucken auch, wie sieht es denn eigentlich heute aus auf Zypern? Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Auch du hältst den Bauch nicht in die Sonne, sondern bist hier bei mir.
Ich maloche.
Ja. Tun wir alle. Der Krieg um die Mittelmeerinsel Zypern, der begann ja im Juli 1974, aber der kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab eine Vorgeschichte, bitte erzähl sie uns.
Also die Vorgeschichte beginnt eigentlich mit der Auflösung des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg. Das war die Ursache für die Spannungen in der gesamten Region. Zypern wurde 1878 vom Osmanischen Reich an Großbritannien verpachtet. Insofern war die Insel nicht mehr Teil des Osmanischen Reichs. Im Ersten Weltkrieg war das Osmanische Reich an der Seite Deutschland. Deshalb annektierte Großbritannien Zypern. Nach dem Krieg und nach der Zerschlagung des Osmanischen Reichs akzeptierte die neue Republik Türkei die Annexion Zyperns. 1925 wurde die Insel dann britische Kronkolonie, aber es gab fortwährend Unruhen auf der Insel, weil Türken und Griechen um die Zukunft ihrer Insel stritten.
Und wie ging denn damals dieser Streit aus?
1931 gab es einen Aufstand der griechischen Zyprioten. Sie wollten die Wiedervereinigung der Insel mit Griechenland. Das ging dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg so weiter. Es gab soziale Unruhen und Streit um eben die Zugehörigkeit Zyperns. Und 1950, da betrat ein Mann die große Bühne, der Einfluss auf die Geschichte hatte, und zwar eigentlich bis heute. Er hieß Makarios III. Und wurde Erzbischof von Zypern und sogenannter Ethnarch. Das war so etwas wie ein Statthalter.
Was kann man denn sonst noch sagen über den Makarios? Wer war das?
Er wurde 1913 auf Zypern geboren. Er war sowohl wissenschaftlich als auch theologisch sehr gebildet, wurde 1948 Bischof, schulte sich politisch im Exekutivrat des Bistums und reformierte das lange verwaist gewesene Bistum der Insel. 1950 organisierte er maßgeblich ein Referendum. Die Zypern-Griechen wollten den Anschluss an Griechenland damit dokumentieren. Und im gleichen Jahr wird er eben Erzbischof von Zypern und er setzt sich von da an auf der internationalen Bühne ein für den Anschluss der Insel an Griechenland. Und, das ist wichtig, er ist Mitbegründer einer paramilitärischen Organisation.
Also, dass ein Erzbischof sich an der Gründung einer bewaffneten Organisation beteiligt, das ist ja schon eher ungewöhnlich. War das denn von vornherein klar, dass er mit dabei war, oder war das irgendwie eine geheime Geschichte und kam erst später raus?
Nee, das war bekannt und er wurde deswegen auch verbannt, und zwar auf die Seychellen. Und er kam aber nach einem Jahr wieder zurück, agierte dann weiter gegen die Briten. Zypern war ja immer noch deren Kronkolonie. Und politisch änderte er seine Meinung dann, weil er nun die Unabhängigkeit der gesamten Insel forderte. Und deswegen unterschrieb er 1959 das Zypern-Abkommen, die britische Herrschaft endete und im gleichen Jahr wird er mit 2/3 Mehrheit zum Präsidenten Zyperns gewählt.
Ein politischer Bischof als Präsident für Zypern. Wie entwickelte sich denn dann das Verhältnis der Griechen und der Türken auf der Insel weiter?
Also beide Volksgruppen waren Spinnefeind, die Fronten verhärteten sich und eine Trennung in Nord und Süd, die bahnte sich an. Aber 1967 putschte das Militär in Griechenland und baute eine Diktatur bis zum Jahr 1974 auf. Makarios III. Lehnte eine solche Diktatur ab. Er wollte nun als Gegensatz zum Festland eine freiheitliche Demokratie auf Zypern bilden. Und er wurde damit natürlich für die Militärs zum Feindbild. Diese Militärs organisierten dann auch die Zersetzung gegen Makarios auf Zypern. Das führte im Sommer 1974 zu einem Brief eben an die Militärs. Makarios forderte darin den Abzug der griechischen Militärs von Zypern und führte eine Anklage gegen Diktatur und Putsch. Daraufhin wurde ein Putsch gegen ihn inszeniert, der aber scheiterte. Und daraufhin intervenierte die Türkei am 20. Juli 1974 auf der Insel und der Zypernkrieg begann.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ein Erzbischof, der eine paramilitärische Gruppe mitbegründet, dann Präsident wird, einen Putsch übersteht und dann das Land in den Krieg führt. Also ihr merkt, da gibt es einiges mehr zu erzählen. Veronika von Borries hat weiter recherchiert.
Die Nachrichten von der türkischen Marineoperation wurden um 5 Uhr morgens über das türkische Radio verbreitet. Die türkischen Bewohner der Insel wurden ermahnt, ihre Häuser zu verlassen und unterirdische Schutzräume aufzusuchen.
20. Juli 1974. Auf der Mittelmeerinsel Zypern passiert, was viele Beobachter befürchtet haben. Der ethnische Konflikt eskaliert zum offenen Krieg. Die Türkei sendet Truppen mit dem offiziellen Ziel, die 20% türkischsprachigen Zyperer vor weiteren Übergriffen durch die griechischsprachige Mehrheitsbevölkerung zu schützen. In der Nähe der Inselhauptstadt Nikosia beobachtet ein britisches Kamerateam die Invasion.
Es ist jetzt etwa 3 Minuten nach 6. 4 Minuten nach 6 und die ersten türkischen Fallschirmjäger sind im Begriff, auf zyprischem Gebiet zu landen.
Was hier beginnt, wird in wenigen Wochen mit der Teilung Zyperns enden, die heute noch besteht. Der Krieg bedeutet das Ende für alle Hoffnungen, dass Griechen und Türken auf Zypern ihren Hass überwinden können. Wie tief dieser Hass sitzt, zeigen Aufnahmen aus den Flüchtlingslagern, die in diesem Krieg entstehen. Diese griechischen Zyprioten wurden gefragt, können sie sich vorstellen, in ihrem Dorf unter türkischer Herrschaft zu leben?
Wir hassen diese verdammten Leute, seit wir so kleine Jungs sind. Und auch schon unsere Väter und Großväter und Urgroßväter.
Our grandfathers. Und türkische Flüchtlinge sagen über ihre griechischen Nachbarn,
es bringt nichts, mit diesen Griechen zu leben. Wir wissen das. Denn schlussendlich werden sie immer einen Weg finden, unsere Brüder und Schwestern zu ermorden.
Woher der Hass kommt, dafür hat jede Seite ihre eigene Erklärung. Fakt ist, dass 1974 an ein friedliches Zusammenleben schon lange nicht mehr zu denken ist. Seit 1960 ist Zypern eine unabhängige Republik. Politisch teilen sich Griechen und Türken die Macht, gesichert durch eine Verfassung, gestützt durch 3 Garantiemächte, die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien, Griechenland und die Türkei. Trotzdem, immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen. Auch die Stationierung von UNO-Blauhelmen verbessert die Situation nicht. Angeheizt wird der Konflikt von griechischen Extremisten, die Zypern mit Griechenland vereinigen wollen und die unter anderem türkische Dörfer angreifen. Türkische Zyprioten fühlen sich zunehmend bedroht. Viele kommen zu der Überzeugung, Zypern muss geteilt werden. Nur in einem eigenen türkischen Teil sind wir sicher.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und dann kommt der Sommer 1974.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Krise um die Mittelmeerinsel Zypern ist noch nicht entschärft. Einen Tag nach dem Militärputsch ist weiter offen, ob andere Staaten direkt auf Zypern eingreifen werden. In diesen Minuten tritt in New York der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Sondersitzung zusammen.
Die Regierung von Griechenland unterstützt einen Putsch griechischer Zyprioten, um den Anschluss Zyperns durchzusetzen. Griechenland ist zu dem Zeitpunkt eine rechte Militärdiktatur mit innenpolitischen Problemen. Die Generäle in Athen wollen davon ablenken. Ihr Plan aber wird komplett nach hinten losgehen.
Die Regierung in Ankara zeigte sich heute entschlossen, die Rechte der türkischen Minderheit auf Zypern zu wahren. Im Laufe des Tages wurden Truppen an die Mittelmeerküste verlegt. Nachdrücklich forderte die Regierung Großbritannien auf, in der Krise gemeinsam zu handeln. Die Türkei könne Griechenland nicht länger als Garantiemacht für Zypern anerkennen, weil die Militärjunta in Athen an dem Putsch beteiligt sei.
Gerade mal 4 Tage später macht die Türkei ihre Drohung wahr. Und die griechischen Truppen haben den Türken wenig entgegenzusetzen. Die Türkei nutzt die Gelegenheit und sichert sich und den türkischen Zyprern einen großen Teil der Insel. Als die Kämpfe im August beendet sind, fasst ein britischer Reporter die Lage so zusammen.
Von der türkischen Armee wurde erwartet, dass sie etwa ein Drittel der Insel besetzt. Aber sie hat sogar noch mehr. Sie kontrolliert jetzt fast 40% der Insel und damit auch mehr als 2/3 ihres Wohlstands.
Für die zyprischen Griechen ist dieser Krieg die Katastrophe. Hunderttausende müssen ihre Heimat aufgeben. Die Niederlage ist so verheerend, dass weder die Junta in Athen noch das Regime in Nikosia sich halten können. Heute gibt es vorsichtige Schritte zur Annäherung von Griechen und Türken auf Zypern. Aber die Narben des Krieges werden noch lange sichtbar bleiben.
Eine Insel im Krieg. Veronika von Borries hat das zusammengefasst für uns. Griechenland und die Türkei sind also Kriegsparteien. Und die Hintergründe dieser Auseinandersetzung, die wollen wir uns in diesem Podcast von beiden Seiten natürlich ansehen. Über die Sicht der Türken spreche ich jetzt mit Professor Dr. Maurus Reinkowski. Er ist Türkei-Experte von der Uni Basel. Hallo, Herr Reinkowski.
Hallo, Frau Auerbach.
Was war denn der Auslöser für die türkische Intervention im Juli 1974?
Es gibt natürlich eine kürzere und eine längere Vorgeschichte. Und als Historiker würde ich doch gerne ein bisschen zurückgreifen. Also die Gründe liegen darin, dass seit 1571 Zypern osmanisch war. Und es entsteht im Laufe der nächsten Jahrhunderte eine muslimisch-türkische Bevölkerungsminderheit auf Zypern. Vor allem durch eine vom osmanischen Staat geförderte Migration von muslimischen Türken aus Anatolien nach Zypern. Am Ende des 19. Jahrhunderts übernimmt dann Großbritannien die Kontrolle über die Insel und gerät natürlich in den Prozess der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es kommt dann zu einem Abkommen, zuerst in Zürich, dann in London geschlossen, zur Unabhängigkeit der Insel, die 1960 in Kraft tritt. Und im Rahmen dieser Unabhängigkeit der Insel gibt es drei Garantiemächte. Die alte Kolonialmacht, könnte man sagen Großbritannien, und die Türkei und Griechenland als Gewährsstaaten der jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Sehr rasch kommt es dann doch zu einem Zerwürfnis zwischen der griechisch-zyprischen Bevölkerungsmehrheit, die ja ungefähr gute 80% ausmacht, und der türkisch-zypriotischen Minderheit. Zypern zerfällt, könnte man sagen, ab 1963 in ethnische Inseln. Mhm. Der unmittelbare Anlass dann für die türkische Intervention auf Zypern 1974 war, dass es zu einem Putsch kam. Einem Putsch geführt von der damaligen Militärjunta in Griechenland. Und das Ziel war, Zypern zu einem Teil Griechenlands zu machen. Das war natürlich für die türkische Seite absolut inakzeptabel, und deswegen kam es zu einer Intervention der Türkei in zwei Wellen, zuerst wenige Tage nach dem versuchten Putsch in Zypern und dann nach gescheiterten, kurzfristig anberaumten Verhandlungen zu einem Ausgreifen der türkischen Armee auf ungefähr 37% der Fläche von Zypern. Man kann sagen, dass diese erste Intervention vom Juli als unmittelbare Reaktion auf den Putschversuch völkerrechtlich gedeckt war, also durch die Verträge von Zürich und London. Aber dieses zweite Ausgreifen und eben das Raumnehmen von fast 40% der Fläche von Zypern war dann völkerrechtlich nicht mehr akzeptabel.
Welche Ziele hat denn eigentlich die Regierung in Ankara verfolgt mit dieser Intervention?
Ja, es liegt relativ klar auf der Hand. Sie wollte natürlich einen Anschluss, also diese Begriffe im Griechischen war Enosis, einen Anschluss Zyperns an Griechenland verhindern. Das war ja das ausgesprochene Ziel des damaligen Putsches von griechischer Seite. Sie wollte die türkische Bevölkerungsminderheit schützen. Sie wollte natürlich auch einen Faustpfand haben für spätere Verhandlungen. Also durch die militärische Präsenz war man natürlich in einer viel stärkeren Position als jemals zuvor. Es gab aber auch innenpolitische Gründe. Die 1970er Jahre in der Türkei sind ja eine Zeit heftiger innenpolitischer Konflikte, münden fast, kann man sagen, in einem Bürgerkrieg in den späten 1970er Jahren. Und es gab auch eine heftige Konkurrenz, eine emotional besetzte Konkurrenz zwischen Bülent Ecevit, der, man könnte sagen, im Großen und Ganzen das linke Lager vertrat in den 1970er Jahren in der Türkei, und Süleyman Demirel, seinen großen Gegenspieler, der ja im Großen und Ganzen für das rechte politische Lager in der Türkei stand. Und Ecevit, der damals gerade erst Ministerpräsident geworden war, nutzte natürlich diese militärische Intervention, um seine Popularität in der Türkei zu steigern. Er galt dann als der, in Anführungszeichen, Eroberer von Zypern, Kypros Fatihi.
Sie hatten eben gesagt, dass der zweite Teil der Intervention sozusagen völkerrechtlich nicht gedeckt war. Wie sind denn die türkischen Truppen mit den griechischen Bewohnern Nordzyperns da umgegangen? Oder warum? Wie lässt sich das begründen, dass es nicht gedeckt war vom Völkerrecht?
Ja, weil natürlich die Bestimmungen, diese Verträge, die eben die Unabhängigkeit Zyperns begründeten, sahen ja vor, dass die Garantiemächte dafür Sorge tragen sollten, dass es zu keiner Abspaltung oder zu keiner Teilung des Landes kommt. Und in der Weise war natürlich dieser Putschversuch von griechisch-zypriotischer Seite ein eindeutiger Bruch dieser Abkommen. Und deswegen war die Intervention der Türkei berechtigt. Aber eben einen Großteil des Landes unter seine eigene militärische Kontrolle zu nehmen, ging einfach zu weit und war auch aus, sagen wir mal, wenn man jetzt als Kriterium des Schutzes der türkischen Minderheit denkt, nicht mehr im Rahmen des Erlaubten oder des Vertretbaren.
Und das türkische Militär hat sich ja nach dem Ende der Kämpfe dann auch im August nicht wieder zurückgezogen. Warum nicht?
Ja, die Gründe liegen ganz offensichtlich auf der Hand. Das türkische Militär hatte eben mit dieser türkischen Besatzung des Nordteils der Insel ein Faustpfand in der Hand für spätere Verhandlungen. Wir wissen ja, dass schon seit den 1960er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart es immer wieder Verhandlungen gegeben hat. Seit den 1960er Jahren übrigens in der Verantwortung der Vereinten Nationen, also diese Rolle der Garantiemächte, übernimmt eigentlich mit der Einrichtung einer zypriotischen Friedensmission 1964 die Vereinten Nationen. Also hier hatte die türkische Seite natürlich eine viel stärkere Position dann ab 1974 als jemals zuvor. Es gibt auch wieder natürlich innenpolitische Gründe, dass man eben mit einem, sagen wir mal, betont nationalistischen Auftreten, mit einer starken Betonung der türkischen Rolle in Zypern natürlich immer auch innenpolitisch Punkte machen kann in der Türkei.
1983 wurde dann die Türkische Republik Nordzypern gegründet. Wie kam es dazu?
Es gibt ja schon vorher die Ausrufung einer türkischen Föderation, also eine Art von Vorform eines Staates, 1975 durch Rauf Denktaş, der bestimmenden politischen Persönlichkeit der Zypern-Türken seit den 1970er Jahren dann bis zum Beginn der 2000er Jahre. Und 1983 wird daraus eben ein quasi unabhängiger Staat, bis heute nur anerkannt von der Türkei. Und die Gründe liegen wohl darin, dass es zum einen einen Beschluss der UN-Generalversammlung gab, die besagte, dass eben die militärische Präsenz der Türkei auf Zypern unrechtmäßig sei, dass es zu einem sofortigen Rückzug der Truppen kommen müsse und dass eben eine solche militärische Präsenz jeder Lösung im Weg stehen würde. Das wurde von der zypern-türkischen Seite als ein Akt der Aggression wahrgenommen. Hm. Also hier wollte man Fakten schaffen auf zypern-türkischer Seite. Es gibt wiederum auch hier einen innenpolitischen Bezug zur Türkei. 1980 kam es ja zu dem größten, zu dem einschneidendsten Militärputsch jemals in der Türkei. Und erst 1983 gibt das Militär, könnte sagen, die Verwaltung, die Regierung zurück an eine demokratisch gewählte Regierung. Überraschenderweise wird hier bei den Parlamentswahlen von 1983 Turgut Özal gewählt. Und das Militär wollte Turgut Özal hier gewissermaßen fest eingerammte Positionen vorgeben, bevor es die Macht an ihn zurückgab.
Professor Dr. Maurus Reinkowski war das. Er ist Türkei-Experte an der Uni Basel und wir haben gesprochen über die türkische Sicht auf den Zypernkrieg 1974. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Reinkowski.
Gern geschehen.
Der Krieg um Zypern, Matthias, endet damit, dass die Türkei den Norden der Insel besetzt. Was passiert mit dem griechischen Süden?
Ja, es waren sehr, sehr viele Griechen aus dem Norden vertrieben worden. Die kamen alle in den Süden. Aber genau wie im Norden vertrieben die Griechen im Süden die dort lebende türkische Bevölkerung. Aber die Griechen hatten auch jede Menge eigene Probleme, denn im Norden waren die meisten Industriebetriebe. Dort wurden 70% der Wirtschaftsleistung Zyperns erbracht, obwohl das Gebiet nur 37% der Inselfläche ausmacht. Aber 1975 wurde von der türkischen Regierung der türkische Föderativstaat von Zypern ausgerufen, der aber nur von der Türkei selbst anerkannt wurde. 1983 wurde daraus dann die Ausrufung der Unabhängigkeit und die wurde ebenfalls nicht anerkannt.
Also soweit Zypern und der griechische Süden. Wir hüpfen nochmal rüber aufs Festland. Wie ging es denn in Griechenland nach dem Ende der Militärdiktatur weiter?
Ja, diese Militärdiktatur, die endete im Juli 1974. Neuer demokratischer Ministerpräsident wurde Konstantinos Karamanlis. Aber die neue Regierung, die hielt sich mit der Bestrafung des Militärs merkwürdig zurück. Es gab Prozesse gegen einige führende Köpfe der Militärjunta. Auch wurde der Beamtenapparat gesäubert. Aber so richtig wurde gegen die Generäle nicht vorgegangen. In Griechenland und im griechischen Süden Zyperns wurde eine demokratische Verfassung wieder eingesetzt und damit begann die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie. Aber der Konflikt mit der türkischen Regierung um Zypern, der blieb bestehen.
Wir haben ja eben gehört, wie der Zypernkrieg aus türkischer Sicht bewertet wird. Jetzt wollen wir mal auf die griechische Sicht gucken. Das machen wir mit Professor Ioannis Tselepos. Er ist Griechenland-Experte und arbeitet an der Universität von Ioannia in Griechenland. Hallo, Herr Tselepos.
Hallo, guten Tag.
Wie guckt man denn in Griechenland auf diesen Konflikt, auf das, was im Juli 1974 passiert ist?
Das wird zunächst mal als eine nationale Katastrophe wahrgenommen. Die Invasion und die Teilung natürlich auch der Insel, die bis heute anhält, einerseits. Andererseits war aber auch die türkische Invasion auf der Insel im Grunde ja auch der Anlass, dass die verhasste Militärdiktatur gestürzt ist, die sich 1967 an die Macht geputscht hatte. Dominant ist natürlich diese Wahrnehmung der Katastrophe, hatte ja auch humanitäre Folgen und so weiter. Aber zumal jetzt demnächst ja die 50 Jahre um sind, ist es gleichzeitig auch ein Jahrestag, an dem man auch an den Sturz der verhassten Militärdiktatur denkt. Zumal die ja den Auslöser geliefert hat für die türkische Intervention, zunächst durch einen lancierten Putsch gegen den damaligen Präsidenten und Erzbischof Makarios. Also die Verantwortung der Militärdiktatur für diese Ereignisse ist ja nicht zu unterschätzen. Und das weiß man hier natürlich auch sehr gut.
Welche Rolle spielte der Erzbischof Makarios denn nach dem Krieg auf Zypern eigentlich? Ne?
Nun, also nach dem Krieg, nach der Teilung der Insel 74, also er ist ja geflohen, man wollte ihn offenbar sogar auch umbringen. Also als dieser Putsch stattfand, ist über abenteuerliche Wege, dann ist er zurück, erst wieder im November 74. Das sind dann ja nur noch 3 Jahre bis zu seinem Tod gewesen. Und da spielte er die Rolle. Nun, das neue Thema war natürlich die Teilung dann zu überwinden. Das heißt, das alte politische Programm, das er zeitlebens vertreten hat, wie auch immer mit allen Inkonsequenzen, Anschluss der Insel an Griechenland, Enosis, das wurde aufgegeben, im Grunde völlig radikal mit zugunsten dieses neuen Ziels, also diese Teilung zu überwinden. Da gab es dann auch 75 in Wien bereits dann die ersten Gespräche, die bis heute zu keinem Ergebnis geführt haben. Also seine Rolle in diesen letzten 3 Jahren seines Lebens hat sich dann also, was die politische Zielsetzung betrifft, gedreht, aber hat auch nicht mehr dann allzu viel Einfluss gehabt auf die weiteren Entwicklungen, zumal es ja eine relativ kurze Zeit war.
Haben denn eigentlich seit dieser Zeit griechische Regierungen versucht, eine Wiedervereinigung von Zypern zu erreichen?
Ja, wobei es dort einen Paradigmenwechsel gab, der auch bis heute anhält. Die Formel lautet, Zypern entscheidet, Griechenland hilft. Das heißt, im Unterschied zu der Zeit der Unabhängigkeit Zyperns, die Republik Zypern ist ja 1960 gegründet worden, also eigentlich nicht besonders erfolgreich eigentlich gewesen, da gab es ein anderes Dogma, das des nationalen Zentrums, also diese Vorstellung in Griechenland, dass die Entscheidung über zypriotische Politik irgendwie von Athen bestimmt werden sollen als nationales Zentrum. Davon hat man sich radikal abgewendet. Und seitdem gilt eben die Initiativen und so weiter, die werden in Nikosia, also von der Republik Zyperns, und das ist der südliche Teil international anerkannt, getroffen und Griechenland unterstützt dabei. Er greift aber eigentlich nicht federführend die Initiative. Es gab ja endlose Gesprächsrunden über Wiedervereinigungspläne. Das geht, wie gesagt, 75 los und wurde fortgesetzt. Ein vorläufiger Höhepunkt war ja der Kofi Annan-Plan 2004. Ja. Nicht? Also, aber das ist sozusagen der Rollenwechsel, wenn Sie so wollen. Und da selbstverständlich ist Griechenland als Unterstützer und übrigens auch nicht nur in politischer und symbolischer, diplomatischer Hinsicht, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Nicht? Also Griechenland zahlt nach wie vor auch also Geldbeträge an die Republik Zypern zur Unterstützung und so weiter von Flüchtlingen, die damals also dann in den Südteil der Insel gezogen sind und so weiter.
Sie hatten das gerade kurz erwähnt, die UNO hatte ja Anfang der 2000er Jahre einen Plan ausgearbeitet zur Wiedervereinigung von Zypern. Der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan war da federführend, deswegen hieß dieser Plan auch Annan-Plan. Der wurde aber von einer Mehrheit der griechisch-zypriotischen Bevölkerung 2004 abgelehnt. Warum?
Richtig. Jetzt sogar 3/4, also eindeutige Mehrheit. Naja, so, das lag daran, das war 2004 und das war ja zusammen mit dem EU-Beitritt Zyperns. Das lag daran, dass dieser Plan bestimmte Schwächen, eine ganze Reihe von Schwächen hatten. Also eigentlich ist es eine Wiedervereinigung, allenfalls partiell gewesen. Nicht? Es basierte ja nach wie vor auf einer bizonalen Lösung, also ein Bundesstaat aus zwei Teilstaaten, bei dem der griechische größere Teilstaat dann allerdings also finanziell gebürgt hätte für den nördlichen türkischen Teilstaat. Allerdings keinen Einfluss gehabt hätte auf die Finanzpolitik im Norden. Also das war ein Knackpunkt, also rein pragmatisch war das einfach nicht, sagen wir mal, im Interesse. Dann kam noch dazu, dass das war ja ein wichtiges Thema, das Rückkehrrecht von Leuten, die aus dem Nordteil vertrieben wurden. Mhm. Da gab es ganz strenge Auflagen, dass also der Bevölkerungsproporz nicht verändert werden dürfe. Das heißt also, wenn man ein Anrecht oder auch Rückerstattung von Immobilienbesitz, also für Leute, die aus dem Nordteil vertrieben wurden, also da war sehr wenig drin aus der Sicht der griechischen Zyprioten, also wirklich an Vorteilen. Und da hat dann der Pragmatismus ein bisschen gesiegt. Zumal ein Jahr vorher schon eigentlich die hermetische Abriegelung der Grenze zwischen den beiden Teilstaaten, beziehungsweise der Nordteil ist ja nicht anerkannt international außer der Türkei, die Möglichkeit sozusagen geschaffen hat nach Jahrzehnten, also nach, kann man ja sagen, 3 Jahrzehnten dann also Besuche auszufinden, mal über für einen Tag mal rüber, vielleicht ins alte Dorf. Und das hat dann auch zu einer, das ist meine persönliche Interpretation, das hat als emotionales Ventil gewirkt. Da gab es Leute, die konnten in Sichtweise ihre Häuser sehen, aus denen sie oder ihre Eltern vertrieben waren, aber konnten nicht hingehen. Und nachdem sie das konnten, hat das vielleicht ein bisschen mehr Raum gemacht für eine eher nüchterne Betrachtung der ganzen Lage. Und dann hat man sich den Vertrag angeguckt und der war nicht so eigentlich im Interesse, insbesondere was Rückerstattung von Eigentum und Niederlassungsfreiheit betrifft. Es waren also sehr viele ungeklärte Teilbereiche dort. Der UN-Generalsekretär, nicht, der hat das also natürlich auch nicht selber alles geschrieben. Mhm. Es war im Grunde eine Neuauflage bestimmter Regelungen der Verfassung von 1960, die damals ja schon nicht funktioniert hat. Noch mit Verschärfung, ich kann noch dazu sagen, nicht, also nach 1974 hat die Türkei ja eine sehr systematische Besiedlungspolitik eingeleitet. Also das heißt, Siedler aus Anatolien, die dann auf Nordzypern angesiedelt wurden, die sind mittlerweile in der Bevölkerungsmehrheit. Die waren 2004 schon fast 50%. Jetzt sind die mehr. Also was hätte man mit denen machen sollen? Sind das jetzt Zyprioten? Hätten die weggemusst? Auch keine besonders gute Lösung. Also da waren sehr viele offene Fragen und eigentlich alles, was vorteilhaft für die griechische Seite gewesen wäre, wäre sozusagen auf St. Nimmerleinstag oder sagen wir schrittweise erfolgt, während das, was vorteilhaft gewesen wäre, für die türkische Seite sofort eingetreten wäre, nämlich die Überwindung der internationalen Isolation, in der sich die türkische Republik Nordzypern nach wie vor befindet und natürlich auch die finanziellen Mittel. Denn durch den EU-Beitritt wäre die gesamte Insel natürlich sofort in den Genuss von Strukturfördermitteln und was weiß ich gekommen, abgesehen mal natürlich von Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit im gesamten EU-Raum. Das sind alles so Dinge, die natürlich das attraktiver gemacht haben, ja, auch für die türkisch-zypriotische Seite, wobei dann auch wieder auffällig ist, dass da immerhin auch mehr als ein Drittel dagegen gestimmt hat, nicht? Also auch auf der Nordseite waren nur in Anführungsstrichen, also 65% dafür. Also jetzt auch nicht 100% oder so.
Herr Sillepos, das ist jetzt schon wieder 20 Jahre her, diese Abstimmung, ne?
Richtig.
Wie sieht es denn heute aus? Also glauben Sie, dass eine Wiedervereinigung Zyperns möglich wäre?
Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und zwar ich glaube, das Problem liegt nämlich momentan gar nicht so sehr auch in dem Konflikt zwischen griechischen und türkischen Zyprioten durch die Grenzöffnung, nicht? Das hat sich doch vieles entspannt und es gibt auch vor allen Dingen eine jüngere Generation, die das ja gar nicht mehr selbst erlebt haben. Also auch diese, erstmal die Invasion, aber vorher gab es ja im Grunde da auch einen Grabenkrieg. Also diese ganze Gewaltgeschichte im Grunde bis 1974, das haben die nicht mitbekommen. Das sind ihre Eltern, beziehungsweise schon Großeltern. Und die sind offener, die sind natürlich auch internationaler ausgerichtet. Das Problem stellt sich also nicht mehr so wie bei dieser Erlebnisgeneration. Und das wird dann allerdings davon abhängen, dass sich wirklich eine zypriotische Lösung finden lässt, wird auch davon abhängen, insbesondere natürlich auch von der Politik, die Ankara betreibt. Und die Türkei ist strategisch bisher jedenfalls also absolut darauf fixiert, auch diesen Nordstaat in Abhängigkeit zu halten. Also nicht nur in politischer, vor allem auch in ökonomischer. Also selbst die Wasserversorgung des Nordteils läuft im Grunde von Anatolien, also mit Wasserleitung. Die haben nicht genug Trinkwasser im Nordteil. Ja? Das heißt, das ist im Grunde das Schwierige, wie man eigentlich ein bisschen aus der Umarmung Ankaras kommt, abgesehen davon, dass da natürlich ganz erhebliches Militär stationiert ist, nach wie vor seit 1974. Das war auch ein Gegenstand des Anantlands, die müssten zum Beispiel mal abziehen, diese ganzen Soldaten da. Das sind 35.000 oder so.
Ja.
Also davon wird es abhängen. Und ich glaube, weniger jetzt der Konflikt zwischen türkischen, griechischen Zypern, das ist nicht mehr, weil es auch eine andere Generation ist und so weiter. Aber die äußere, sagen wir mal, Einflussnahme, insbesondere der Türkei und das Regime Erdogan macht im Grunde keine Anzeichen, da in irgendwie einer Weise einen Kurswechsel durchzuführen.
Aber aus griechischer Sicht wäre eine Wiedervereinigung von Zypern theoretisch möglich, sagt Professor Ioannis Sillepos. Er ist Griechenland-Experte und arbeitet an der Universität von Ionia in Griechenland. Vielen Dank für die Einschätzung.
Bitte.
Das ist eine ganz schön spannungsgeladene Geschichte, die sich da wirklich auf engstem Raum, ja eben auf dieser Insel in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Wie gehen denn die beiden Bevölkerungsgruppen damit um?
Also der gescheiterte UN-Versuch, beide Teile wieder zu vereinen, das war schon ein schwerer Schlag, zumal Zypern am 1. Mai 2004 als geteiltes Land der Europäischen Union beigetreten ist. 2007 wurden die als symbolische Trennung aufgestellten Sperranlagen von türkischen Zyprioten eingerissen. Das war ein Akt des guten Willens. Zwei Monate später geschah Ähnliches auf griechischer Seite und daran kann man eben erkennen, dass die Menschen auf Zypern wieder zusammenkommen wollen. Das führte dann übrigens auch dazu, dass ein Übergang in Nikosia für Fußgänger geöffnet wurde. Nikosia liegt genau an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden.
Welchen Status hat denn Nikosia heute eigentlich?
Es ist die Hauptstadt der Republik Zypern, also des griechischen Südens. Aber auch vom international nicht anerkannten Norden der Insel ist es eben auch die Hauptstadt. Derzeit leben etwas mehr Menschen im türkischen Nordteil der Stadt. Aber es gibt auch signifikante Merkmale in den beiden Hälften Nikosias, die die Stadt tatsächlich auch teilen. Im Norden findet man Moscheen und einen Atatürk-Platz. Im Süden dagegen steht ein Monument, das an den Völkermord an den Armeniern zwischen 1915 und 1923 erinnert. Das wäre im Nordteil unmöglich, weil die Türkei diesen Tatbestand leugnet.
Du hast aber ja gerade auch erwähnt, dass die Menschen auf Zypern im Grunde wieder zusammenkommen wollen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen mit Professor Dr. Hubert Faustmann. Er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nikosia und kennt sich richtig gut aus auf Zypern. Hallo, Herr Faustmann.
Hallo, Frau Orbach.
Herr Faustmann, wie gehen denn die Türken und die Griechen auf Zypern heute miteinander um?
Ja, sehr vorsichtig und überwiegend sehr freundlich. Ja, das Problem ist, die grüne Linie, die die beiden Teile der Insel voneinander trennt, ist ja seit 2003 offen. Seither kann man relativ problemlos von der einen Seite auf die andere gehen. Und diejenigen Menschen, die das tun, fühlen sich normalerweise sehr sicher und es passiert eigentlich auch nichts. Es gab kaum Zwischenfälle irgendwelcher ernsthafteren Art, was dann für einige doch überraschend kam. Was leider auch der Fall ist, dass es relativ wenig Menschen gibt, die sehr intensiv miteinander leben. Es ist eher ein friedliches Nebeneinander als ein Miteinander. Man kauft ein, Unter Umständen hat man Freunde und Bekannte, aber das sind eben vergleichsweise weniger. Als was mir so ein bisschen fehlt, ist dieses wirklich intensive Miteinander, statt nebeneinander zu leben.
Wenn Sie sagen, es wird vorsichtig miteinander umgegangen, wie meinen Sie das? Wird da über bestimmte Themen nicht gesprochen oder was meinen Sie?
Eher, dass es eine Freundlichkeit gibt, wenn man nach dem Weg fragt, dass man sich vielleicht noch eine Nummer eher zusammenreißt, weil es jemand von der anderen Seite ist. Ja, also sowas, eine größere Vorsichtigkeit im Umgang, weil man weiß, irgendwo ist es sensibel, zumindest gerade in den Anfängen war das so, das ist mein Eindruck, dass man eher noch mal eine Nummer vorsichtiger ist. Es gab auch Zwischenfälle der unangenehmeren Art, dass mal Autos zerkratzt wurden von türkischen Zyprioten, die im Süden waren, sowas gibt's. Oder wenn man an einer Feierlichkeit des rechten Fußballclubs Apoel gerade vorbeikommt und da reingerät, dann fühlen sich türkische Zyprioten auch ein bisschen unwohl, weil die sehr rechts- und sehr türkenfeindlich eingeordnet werden. Das sind aber Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr friedliches, ja, eben Nebeneinander, viel zu wenig Miteinander.
Wenn man so als Urlauber auf die Insel kommt, kann man denn da eigentlich noch Spuren sehen des Zypernkriegs?
Natürlich, es ist nur die Frage, wo man hinkommt. Wenn man in Paphos aufschlägt, da muss man schon ein bisschen suchen, da gibt es die verlassenen Dörfer der türkischen Zyprioten, die außerhalb von Paphos liegen, da muss man schon ein bisschen was wissen. Aber wenn man in Nikosia in der Hauptstadt ist, die ja geteilt ist, dann hat man eine Waffenstillstandslinie, an der man entlanglaufen kann und hat eben die Möglichkeit, wenn man das möchte, in den Norden rüberzugehen. Und dann gibt es eben Kontrollen und dann gibt es auch diese grüne Linie, das ist eine Art Pufferzone, die sich in Nikosia durch die eine der Haupteinkaufsstraßen zieht und man sieht diese leerstehenden Gebäude von 1974. Und am deutlichsten zu spüren ist es in Varosha, das ist ein Vorort von Famagusta. Die Stadt liegt im Norden, das war früher ein Touristenzentrum in den 70er Jahren und das wurde nach der türkischen Invasion und der Teilung der Insel eingezäunt und vor wenigen Jahren teilweise wieder aufgemacht. Und das ist jetzt so ein Paradebeispiel, was man im Englischen Dark Tourismus, also ein bisschen Katastrophentourismus nennen kann. Man kann diese Geisterstadt mit diesen Bettenburgen und Häusern mittlerweile durchlaufen oder mit dem Roller durchfahren und durchquert eine auch mit Kriegsspuren versehrte Vorort. Da merkt man es am deutlichsten, dass dieses Zypern-Problem, obwohl schon so lange nichts mehr Gewalttätiges passiert ist, immer noch eine offene Wunde ist und existiert.
Ich hatte das mit dieser grünen Linie noch nicht so ganz verstanden. Wie sieht das aus? Also ist das wirklich nur eine Linie oder heißt das nur grüne Linie? Erklären Sie mal, wie die aussieht.
Also der Name grüne Linie kam zustande, als 1963, 64 gerade in Nikosia wieder Gewalt zwischen beiden Volksgruppen ausbricht und die Briten und ein britischer Offizier auf der Stadtkarte von Nikosia mit einem grünen Stift eine Linie zieht, die die türkisch bewohnten Teile Nikosias von den griechisch bewohnten trennen und die Briten positionieren sich dazwischen, um diese beiden Volksgruppen auseinanderzuhalten. Und aus dieser ursprünglichen grünen Linie wurde dann nach der türkischen Invasion der Name für die UN-überwachte Pufferzone, die die beiden Teile Zyperns voneinander trennt. Und die kann von ein paar Metern bis zu, ich glaube, 1,5 bis 2 Kilometer weit sein. Hm. Je nachdem, wo sie auf der Insel unterwegs sind. Also muss man sich vorstellen, in Nikosia sind es Häuserzeilen und manchmal grenzt das eine direkt ans andere und manchmal sind es Riesengrundstücke und offene Flächen, die die grüne Linie darstellen.
Okay, also das ist ein Name und die sieht überall unterschiedlich aus.
Ja, das ist eine Waffenstillstandslinie, juristisch betrachtet. Ja, für die türkischen Zyprioten ist es auch eine Grenze, für die griechischen Zyprioten ist es eben keine.
Jetzt ist ja Nikosia die Hauptstadt von beiden Teilen der Insel. Welche Folgen hat das denn jetzt außer dieser grünen Linie noch für die Stadt?
Als Stadt selber ist es zunächst mal geteilt. Ja, das hat vom Abwassersystem, wo es nach 74 dann eine Notwendigkeit gab zu kooperieren, das war eine der wenigen gelungenen Kooperationen zwischen beiden Seiten, zwischen dieser offenen Narbe, die diese geteilte Stadt geht und eben, dass man nur an drei Stellen innerhalb von Nikosia von der einen Seite auf die andere Seite wechseln kann. Das ist das deutlich Spürbarste. Ansonsten haben die Verwaltungszentren sich auf beiden Seiten separat etabliert, die haben ihre Regierungsgebäude, das läuft getrennt nebeneinander her, aber eben wie gesagt, gerade wenn man an diese grüne Linie, wenn man an diese Teilung dieser Stadt kommt, dann ist es eine sehr offene Wunde, die man dann auch spürt.
Wenn wir nochmal auf die Menschen zurückkommen, auf die Zyprioten, würden die sich denn eine Wiedervereinigung beider Teile wünschen, Ihrer Ansicht nach?
Die Antwort auf diese Frage ist ein bisschen schwierig, weil wenn Sie sie generell stellen, ob die Menschen für eine Wiedervereinigung sind, dann werden sie wahrscheinlich große Mehrheiten auf beiden Seiten dafür haben. Das Problem ist, welche Form der Wiedervereinigung? Und da konnten sich die beiden bis heute nicht einigen. Und da wird es, wenn es dann konkret wird, auch deutlich schwieriger. Es gab ja 2004 einen von der UN verhandelten Plan im Vorfeld des EU-Beitritts der Republik Zypern, den sogenannten Annan-Plan, der in der Volksabstimmung von den türkischen Zyprioten angenommen, aber von den griechischen Zyprioten abgelehnt wurde. Und dann gab es nochmal in Gran Montana 2017 eine Verhandlung auf der Zielgeraden, die dann auch wieder nicht zu einem Ergebnis geführt hat. Also worüber sich beide Seiten nicht einigen können, ist, welcher Form und wie genau diese Wiedervereinigung durchgeführt werden soll. Und diese Uneinigkeit ist meiner Einschätzung nach so stabil, dass es leider am wahrscheinlichsten so bleiben wird, dass die Insel geteilt bleibt und auf eine dauerhafte Teilung zusteuert, die dann eben auch noch bedeutet, dass der Norden systematisch langsam in eine de facto und möglicherweise auch mal de jure türkische Provinz umgewandelt wird. Also das langfristige Ergebnis dieses Zypern-Problems, so wie ich fürchte, wird nicht die Wiedervereinigung, sondern die dauerhafte Teilung sein. Aber hoffentlich liege ich da daneben und es passiert aus meiner Sicht ein zumindest mittelgroßes politisches Wunder.
Inwiefern ist das denn so alltäglich eigentlich Thema? Also die Schlagzeilen hier bei uns in Deutschland werden ja beherrscht von vielen anderen Konflikten. Zypern taucht da gerade überhaupt nicht mehr auf. Aber auf Zypern an sich, ist das denn da jetzt wirklich, ich sag mal, täglich, wöchentlich, monatlich ein Thema?
Es war lange, gerade als ich hierher kam, und ich lebe jetzt schon 30 Jahre hier, war es oft das einzige Thema, das Großthema, das Zypern-Problem, wo sich relativ wenig tat, aber die politischen Eliten sich stark darüber definiert hatten. Es wurde teilweise auch missbraucht, um von anderen Themen abzulenken, aber gerade auch Zypern als EU-Mitglied ganz lange als ein Politikstaat, als ein Land, bei dem es immer alles nur über die Brille Zypern-Problem wahrgenommen wird. Das ist ein bisschen komplexer geworden. Es ist immer noch so, dass es ein dominantes Thema ist, auch wenn seit 2017 kaum noch was passiert ist und die Leute immer desillusionierter werden und dadurch das ein bisschen an Wichtigkeit abnimmt. Und es gab eben andere Themen in den letzten Jahren. Die Migrationskrise, mit der Zypern ja doch noch in den Nachrichten auftaucht, oder weniger rühmlichere Geschichten wie die goldenen Pässe, die ausgestellt wurden. Also die Wirtschaftslage, die Migrationslage, gerade die Migrationssituation derzeit ist ein Thema, das das Zypern-Problem momentan überlagert hat, gerade weil sich eben so gut wie nichts tut, auch wenn gerade mal wieder eine UN Beauftragte hier ausloten soll, ob es nicht vielleicht doch die Möglichkeit gibt, Gespräche wieder aufzunehmen. Aber nach meiner Einschätzung wird auch das wieder nicht klappen. Also es ist einerseits ein sehr dominantes Thema, andererseits gibt es keine Dynamik. Und zum anderen kommen jetzt andere Themen wie Migration oder der Wirtschaftskrise oder Covid, andere Themen noch hoch, die es dann auch mal schaffen, eine gewisse Dominanz im Diskurs der Leute einzunehmen.
Professor Dr. Hubert Faustmann ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nikosia und wir haben gesprochen über die Situation aktuell auf Zypern und wie es möglicherweise auch in diesem Land weitergeht. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Faustmann.
Bedanke mich auch.
Matthias, dieser Konflikt um Zypern, der ist ja nicht gelöst. Der schwelt irgendwie die ganze Zeit, aber doch nicht so sehr, dass wir diese geteilte Insel in den Schlagzeilen regelmäßig finden.
Ja, das stimmt. Das ist einer dieser Konflikte, bei denen es keine einvernehmliche Lösung zu geben scheint. Wir haben keine oder nur geringe Möglichkeiten, irgendeine Lösung voranzutreiben. Also wurde der Zypern-Konflikt eingefroren. Aber das ist gefährlich. Rhetorisch geschickte Politiker können ihn wieder aktivieren und damit drohen, die eigenen Interessen durchzusetzen. Aber es gibt Hoffnung. Nach dem verheerenden Erdbeben im Jahr 2023, als mehr als 60.000 Tote in Syrien und der Türkei zu beklagen waren. Denn die schnellste Hilfe, die kam aus unerwarteter Ecke, nämlich aus Griechenland. Und das könnte mittelfristig die politische Großwetterlage entspannen zwischen der Türkei und Griechenland.
Das ist schön, aber eigentlich traurig, dass es nicht mal ohne so eine Katastrophe funktionieren kann. Das war eine Stunde History zum Zypernkrieg vor 50 Jahren. In der nächsten Folge, da nehmen sich Markus und Matthias wieder eine bedeutende Herrscherin vor, die vermeintlich böse Katharina von Medici. Danke euch fürs Zuhören. Heute, ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.